Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Gemeinde hier in Balderschwang, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe eine Predigtreihe begonnen, die sich durch die Umstände etwas in die Länge gezogen hat. Das Brot, das Jesus gibt, was sagt er selber über dieses Brot? Es geht hier um etwas sehr Wichtiges, die Eucharistie. Und eine ganz entscheidende, die erste ist, dass das Leben das Wort hat. Ich bin das lebendige Brot. Wenn Sie das verstanden haben, dann werden Sie nicht schwatzend und um sich glotzend in die Bank wieder zurückgehen, sondern Sie werden in sich gehen und sich mit ihm unterhalten, weil Sie eine Person empfangen haben. Das ist kein Gegenstand, kein Beruhigungstrops. Das Zweite ist, was er sagt, es ist wahres Brot im Sinn von wirklich das, was im Alten Testament präfiguriert, vorausgebildet war, hat sich in ihm erfüllt. Und dann haben wir gesehen, im Vaterunser geht es ja um das tägliche Brot, dass die Jünger das brauchen, denn der Herr sendet sie ja mittellos aus. Kein Geld, keine Vorratstasche, kein Brot, wovon sollen sie leben? Sie beten darum und deshalb ist das Vaterunser, diese vierte Bitte hier situiert, wir brauchen das Brot, bitte gib's uns. Aber wir haben auch, und da knüpfe ich jetzt daran an, gesehen, dass diese Stelle ziemlich tricky ist. Es kommt nämlich ein Wort vor, das vielleicht das Geheimnisvollste des Neuen Testamentes überhaupt ist. Die Sprachwissenschaftler nennen das Eneo Legumenon, eine Neuschöpfung. Der Evangelist hat einfach ein Wort neu geschaffen. Das gibt's gar nicht. In der gesamten griechischen Literatur kommt das nirgends vor, erst viel später im 5. Jahrhundert auf einem Papyrus mal. Epiusios heißt das. Und der große Kirchenvater Hieronymus, ein Bibelgelehrter par excellence, übersetzt, und dann kommen wir schon ein bisschen näher auf Ihr Verständnis ins Lateinische, supersubstantialis, überwesentlich, übernatürlich, über der Natur stehend. Wie bitte? Und allein schon, das ist ja auch so ein Punkt, wo man eigentlich hängen bleibt, wo aber nie jemand nachfragt. Wenn das Brot täglich gegeben wird, warum muss ich dann noch beten, gibt es heute? Das ist ja eine Verdoppelung. Und wenn ich heute bete, ist doch klar, dass auch täglich ist. Also wortwörtlich übersetzt heißt es, unser übernatürliches Brot gib uns. Die vierte Bitte ist wie ein Scharnier. Denn in den ersten drei Bitten geht es um die Anliegen des Reiches Gottes. Sein Name werde geheiligt, sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Bei den nächsten drei Bitten, da geht es um uns, um unsere Anliegen, und zwar die ganz wesentlichen. Schuld soll vergeben werden, Versuchung, dass wir die bestehen und dass sie vom Bösen erlöst werden. Und da könnte es jetzt tatsächlich sein, dass das übernatürliche Brot noch an die ersten drei Bitten anknüpft, aber zugleich schon, weil es natürlich auch um natürliches Brot geht, zu den Anliegen von uns überleitet. Ein interessanter Gedanke. Nun, ich habe ja schon gesagt, die Bibelgelehrten halten sich zunächst einmal an das, was einfach dasteht, das Brot, also dass sie was zum Essen haben. Aber es geht in einem größeren Sinn, einem umfassenderen Sinn, um all das, was wir eben zum Leben brauchen. Es ist ja nicht nur Brot allein, wir brauchen auch Kleidung und Häuser, wo wir wohnen können. Eine erste Annäherung ist dann ein Wort im Griechischen, das ziemlich ähnlich ist zu Epiousios, und das würde dann bedeuten für den kommenden Tag. Und dazu müssen Sie wissen, dass im Judentum der nächste Tag schon am Vorabend begonnen hat. Also gib uns das Brot, das wir für morgen brauchen, und das meint dann eigentlich heute, weil der Tag ja schon am Abend beginnt. Bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist so. Josef Ratzinger in seinem Jesusbuch deutet das dann geistlich aus, Brot für morgen, Brot der neuen Welt, also die Sättigung auch einmal, die wir bei Gott bekommen, gib uns das jetzt schon. Tja, und ich kann auch gut verstehen, dass sich manche Bibelgelehrte heftig wehren, wenn das jetzt in einem geistlichen Sinn verstanden wird. Weil der Sitz im Leben ist ja klar erkennbar, wenn die Apostel ausgesandt werden, brauchen sie täglich Brot. Wenn ein Jude diese Geschichte hört vom täglichen Brot, kann er dann gar nichts anderes denken als an die tägliche Mannerspeisung des Volkes in der Wüste, 40 Jahre. Und wenn wir dort hinschauen, werden wir Erstaunliches feststellen. Was war dieses Brot? Ein natürlich erzeugter Pflanzenschleim, von einer Tamariske abgesondert, so eine Art Koriandersamen. Es schmeckte süßlich, war schmackhaft. Das wird immer als Erklärung angegeben. Aber schauen wir mal genauer hin, ob es gewöhnliches Brot ist oder nicht, was die Leute bekommen haben damals. Eine erste erstaunliche Feststellung ist, wenn jemand viel sammelte, hat er einen Homer, also ein Liter gesammelt, und wenn jemand wenig sammelte, genauso viel. Ein bisschen eigenartig, oder? Außerdem konnte das Brot nicht konserviert werden. Es verfaulte rasch. Aber am Schabbat durfte man für 2 Tage sammeln, sonst nur für 1 Tag. Und da verfaulte es nicht. So eigenartig. Außerdem wurde es in einem goldenen Krug bei der Bundeslade aufbewahrt, und dort ist es seit Jahrhunderten nicht verfault. Und deshalb schreibt auch Flavius Josephus, der sich gut auskannte und ein Geschichtsschreiber dieser Tage war, dass jeder das gleiche Maß bekam, und die tägliche Verderblichkeit sind ein Zeichen, dass diese Nahrung göttlich und wundersam war. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung sind die Israeliten endlich ins gelobte Land gekommen, und dann hat diese Nahrung plötzlich schlagartig aufgehört. Außerdem muss man wissen, dass diese Absonderung von der Tamariske, also dieses natürliche Phänomen, das kam nur im Sommer für ein paar Monate vor. Wovon lebten dann die Leute während der restlichen Zeit? Haben sie da gehungert? Und dann habe ich noch zusätzlich gelesen, dass wenn man das lange genug nimmt, es als Abführmittel funktioniert. Auf jeden Fall sagen die Israeliten, was ist das Manhu im Hebräischen? Und die kannten sich an der Wüste aus und was die Wüste bietet. Und sie waren erstaunt über diese Nahrung, die ihnen angeboten worden ist. Die Texte des Alten Testamentes legen also durchaus berechtigt, rational berechtigt, eine gewisse übernatürliche Deutung nahe. Und das ist auch die Deutung des Alten Testamentes. Im Psalm 78, Vers 23 bis 25 lesen wir, er ließ Manna auf sie regnen als Speise, er gab ihnen Korn vom Himmel, der Mensch aß vom Brot der Engel, Panis Angelicus. Weisheit 16, dein Volk dagegen nährtest du mit der Speise der Engel und unermüdlich gabst du ihnen fertiges Brot vom Himmel, das jeden Genuss gewährte und jedem Geschmack entsprach. Außerdem war dieses Brot hochheilig, es wurde im Allerheiligsten aufbewahrt und zwar zur Betrachtung ausgestellt, Exodus 16, 32, damit sie es sehen, damit sie es sehen, ein Vorausbild des Allerheiligsten, also durchaus erstaunlich, auch der honigartige Geschmack, vielleicht ein Vorgeschmack auf das Land, in dem Milch und Honig fließt, in das sie hineingeführt werden. Was sagen die Bibelgelehrten der damaligen Zeit, die Kirchenväter, deren Lehre in ihrem Gesamt ja für uns auch verpflichtend ist? Hieronymus gibt folgende Begründung. Dieses Brot steht über allen Substanzen der Natur und übertrifft alle Geschöpfe in einer Auslegung zu dieser Vaterunser-Bitte. Ganz ähnlich Kyrill von Jerusalem, Tertullian in Nordafrika und Hippolyt in Rom, auch zwei bedeutende Kirchenväter. Bei der Auslegung des Satzes aus der Apostelgeschichte, sie hielten fest am Brechen des Brotes, an der Gemeinschaft, an der Lehre, an der Gemeinschaft, sagen auch, dass mit diesem Brot die Eucharistie gemeint ist, und zwar man soll täglich daran teilnehmen. Das ist damit gemeint. Unser übernatürliches, unser überwesentliches, unser übersubstanzielles Brot gib uns täglich. Du sollst täglich dann zur Messe kommen. So legen sie es aus. Also die Patristik ist sich da wie selten einig, und entsprechend haben es dann auch die Kirchenlehrer aufgenommen. Ich denke dann die große Teresa von Avila. Sie schreibt im Weg der Vollkommenheit: Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eucharistisch zu verstehen. Denn das Bitten um den Lebensunterhalt ist zweitrangig gegenüber der Bitte um die bleibende Gegenwart des Herrn hier auf Erden. Die Eucharistie wird für sie zur Verlängerung der realen Gegenwart Christi auf dieser Welt. Also diese Bezeugung in dieser Bandbreite ist schon erstaunlich. Und dann noch Josef Ratzinger dazu in seinem Jesusbuch. Er geht von Johannes 6 aus. Jesus hat ein Wunder gewirkt, die Menschen gespeist. Sie waren bei ihm viele Tage. Einige Tage waren schon vergangen. Sie sind hungrig. Er wirkt das Wunder der Vermehrung der Brote. Und dann kommt ja in Kapharnaum diese berühmte Eucharistierede. Also zunächst einmal der Leib des Menschen, der genährt wird, der das bekommt, was er zum Essen braucht. Und dann aber legt Jesus diese Speise aus, die Speise, die er gibt. Und da sagt er, die gibt dem Menschen das ewige Leben. Sie ist das wahre Brot. Und legt das, und das muss man essen, so deutlich, dass dann die anderen daran Anstoß nehmen, die Juden. Und deshalb sagt Josef Ratzinger, wenn wir die Botschaft Jesu als Ganzheit nehmen, führt an der eucharistischen Dimension der vierten Vaterunser-Bitte, führt nichts dran vorbei. Also er legt es auch so aus. Natürlich sieht er auch, dass damit der tägliche Lebensunterhalt gemeint ist, aber kann man die eucharistische Dimension in der vierten Vaterunser-Bitte nicht streichen, so wörtlich schreibt er. Wissen Sie, was jetzt noch fehlt? Das Sahnehäubchen. Es wäre jetzt schön, wenn wir einen ganz offiziellen lehramtlichen Text hätten, der das bestätigt. Das sind vielleicht schöne Gedanken und so, aber auch wenn es die Kirchenväter sagen, wenn es die Kirchenlehrer wie Teresa von Avila, Josef Ratzinger. Und das war wirklich eine Perle, die ich da gefunden habe. Katechismus Nummer 2837. Zum Notieren. 2837, 2837. Dieses Wort Epiusios, das täglich, findet sich im Neuen Testament nur hier. Haben wir schon gehört. Überhaupt in der ganzen griechischen Literatur nur hier. Der Evangelist hat es erfunden. So wie einer von uns heute sagt, unkaputtbar. Das gibt's nicht, das Wort. Das hat einfach erfunden einer. Während der Werbung hat die machen so Dinge. Aber nur damit sie ein bisschen, dass sie vorstellen können. Im zeitlichen Sinn verstanden nimmt es erzieherisch das Heute wieder auf, dass man heute leben soll. Um uns in einem unbedingten Vertrauen zu bestärken. Im qualitativen Sinn genommen bedeutet es das Lebensnotwendige, also, und weiter gefasst, jedes Gut, das zum Lebensunterhalt genügt. Lebensunterhalt. Das sind keine Konsumgüter. Wir sollen um das bitten, was wir brauchen zum Leben. Und jetzt geht's los. Buchstäblich, Epiusios, überwesentlich, das steht in eckigen Klammern, bezeichnet es unmittelbar das Brot des Lebens, den Leib Christi, welche die Arznei der Unsterblichkeit ist. ohne die wir das Leben nicht in uns haben. Mit dem Buchstäblichen wird auch der himmlische Sinn dieser Bitte offensichtlich. Dieser Tag bezeichnet den Tag des Herrn. Dieser ist der Tag des Festmahls im Reich Gottes, der in der Eucharistie vorweggenommen wird, die Vorgeschmack des kommenden Reiches ist. Darum ist es angemessen, die Eucharistie jeden Tag zu feiern. Das ist schon ziemlich herausfordernd. Das haben Sie vielleicht nicht gewusst, wenn Sie das Vaterunser beten, dass Sie täglich darum beten sollen, den eucharistischen Leib zu empfangen. Und das auch tun sollen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Ich erinnere mich im Priesterseminar, ich bin natürlich, bevor ich da eingetreten bin, am Sonntag auch immer in die Messe gegangen, aber es war schon eine Umstellung, jeden Tag in der Messe dabei zu sein. War schon ein Novum, dass ich mich gewöhnen musste. Vielleicht machen Sie sich auf den Weg, es braucht ja nicht jeden Tag sein, aber dass Sie zumindest auch während der Woche, wenn die Möglichkeit sich ergibt, dorthin gehen, daran teilnehmen. Der Katechismus legt es eindeutig so aus. Unser übernatürliches Brot, unser überirdisches Brot, unser überwesentliches Brot, gib uns heute, also jeden Tag. Sie sollen jeden Tag kommen. Ich gebe nochmal die Nummer durch, Sie brauchen es nicht mir glauben. Glauben Sie bitte schon im Katechismus der katholischen Kirche. Die Nummer 2837, sind nicht die Lottozahlen, 2837. Das war natürlich dann schon noch das Sahnehäubchen obendrauf. Es fasst alles zusammen, was ich mir vorher schon ausgedacht habe oder wie es eigentlich die Argumentation sein müsste. Ja, natürlich, es meint normales Brot, den Lebensunterhalt, aber eben nicht nur. Es bedeutet auch den eucharistischen Christus, den eucharistischen Leib. Amen.